Ja, guten Morgen. Muskelkater. Nein. Also zumindest nicht wegen dem Umzug. Ich war aber auch wandern und zweimal laufen in dieser Woche, deswegen habe ich auch Muskelkater. Aber ich glaube, es ist die Kombination mehr gewesen. Aber gestern so jeden Karton nochmal die Treppen hoch und runter, ne, das ist einfach schön. Vorbereitung für den Urlaub in den Bergen, der jetzt vor mir steht. Deswegen für mich heute auch erstmal die letzte Predigt. Dann sind 3 Wochen Pause. Und ich möchte diese Gelegenheit auch mal nutzen, um wirklich Danke zu sagen all unseren Mitarbeitern hier in der Church. So ein Geschenk, dass so viele Leute so viel Gas geben hier. Und vielleicht können wir dafür mal einen Applaus zusammenpacken für alle Angestellten, Ehrenamtler, alle, die das hier mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut machen. Ist fantastisch. Und wir merken, dass ja gerade wieder bei der EM auf ein vernünftiges Team kommt alles an. Und dann läuft's. Und auf den Videoassistenten, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also den haben wir auch. Also du kannst die Predigt im Livestream nochmal nachverfolgen und dich dann fragen, was hat er da wirklich gesagt? Das steht aber nicht im Griechischen oder sonst irgendwie, was auch immer du da weißt. Okay, mein Thema lautet heute, wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Das ist ja so eine Frage, die man sich in vielen Bereichen seines Lebens stellen kann. Ich erinnere mich sehr gut an den Matheunterricht und da wurden dort immer die Tafel gerufen, um dann vor aller Augen irgendeine Aufgabe zu lösen. Weiß nicht, ob man das heute pädagogisch noch macht. Ich fand das furchtbar und die Frage hat mich sehr bewegt damals. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Bin ich's oder er oder sie? Oh Herr, bitte lass es mich nicht sein. Wenn ich sonst nicht gebetet habe in diesem Moment, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich habe auch nicht gebetet, dein Wille geschehe. Nein, Herr, mein Wille geschehe. Ich will nicht. Ich will nicht. Wer ist der Nächste? Okay. Wer ist der Nächste? Wo stellt man sich die Frage noch? Vielleicht, wenn die ganze Familie schon Durchfall hat und du fragst dich, wer ist der Nächste? Jedes Mal, wenn du wieder das stille Örtchen besuchst, bin ich der Nächste? Nein. Oder bei der Beförderung, ne? Stellt man sich vielleicht auch die Frage, wer ist der Nächste? Und in dem Moment willst du dann vielleicht gerne mal der Nächste sein und sagst, komm her, ich hab's verdient. Bin ich der Nächste oder der Kollege, den ich sowieso nicht aufstehen kann? Wer ist der Nächste? Und wir merken schon, dass es so einen Doppelfokus gibt, oder? Also der Nächste könntest du sein und der Nächste könnte ein anderer sein. Und wenn Jesus diese Frage stellt, oder er bekommt sie eigentlich gestellt, dann hat sie auch diesen Doppelfokus. Wer ist eigentlich der Nächste? Jesus wurde gefragt und die Frage war mit der Intention gestellt, wer ist eigentlich mein Nächster? Nach dem Motto, um wen soll ich mich kümmern? Und Jesus hat aber eine ganz andere Frage und die werden wir im Laufe dieses Bibeltextes, den wir gemeinsam lesen, entdecken. Wir lesen heute Lukas 10, 25 bis 39. Wir gehen aber nach der Reihe durch. Das macht mir mehr Spaß. Und mein erster Gedanke lautet einfach, die Liebe zum Nächsten braucht Liebe zum Höchsten. Wenn du deinen Nächsten lieben willst, und wir merken schon, der Nächste ist hier etwas anders gefüllt als in meinen Beispielen, wenn du deinen Nächsten, könnte auch sagen deinen Nachbarn, den, der dir irgendwie nahe ist, lieben willst, dann musst du auch den Höchsten lieben. Vielleicht glaubst du das noch nicht, aber vielleicht kann ich es dir beweisen oder Gott deinem Herzen, während ich predige. Wir lesen zunächst mal den Vers 25. Da wollte ein Gesetzeslehrer, also ein Theologe, jemand, der das Gesetz, das war das ganze Alte Testament im Grunde genommen, sehr gut kannte, so jemand wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Also hier ist sehr im Vorteil, wer im Grammatikunterricht in der 6., 7. Klasse aufgepasst hat, keine Ahnung, wo man das lernt. Was muss ich getan haben? Darfst du gerne mal mit deinem Nachbarn besprechen, welche Zeitform das wohl ist. Okay, also da kommt jemand zu Jesus und er will ihn auf die Probe stellen. Und der kennt sich mit der Bibel, mit der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, dem Ersten Testament besser gesagt, sehr gut aus. Und es wird gesagt, eben auf die Probe stellen, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass der miese Absichten hatte und Jesus so eine Falle stellen wollte. Das kann es bedeuten. Es könnte aber auch ganz einfach echtes Interesse bezeichnen. Und ich finde das erstmal so cool, dass wir das schon mal mitnehmen, dass wir diesen Gedanken schon mal mitnehmen. Du darfst auch wieder ausblenden, genau, danke. Weißt du, es ist egal, ob Menschen zu Jesus kommen mit einem echten Interesse oder um sich nur selbst zu beweisen, dass es sich nicht lohnt, an Gott zu glauben. Es ist egal, solange sie nur kommen, kann ich dir sagen, Jesus kann immer einen Treffer landen. Es ist egal, wie die Motivation ist. Es ist egal, wie die Absichten sind. Wenn sich Menschen aufmachen und sich in die Nähe von Jesus trauen, dann können wir immer damit rechnen, dass Jesus was machen kann. Okay? Das finde ich schon mal so einen ganz wichtigen Punkt auch für unser christliches Leben. Hab keine Angst, nur weil jemand irgendwie aggro ist auf den Glauben. Nur weil jemand die Kirche nicht mag oder dich nicht mag oder was auch immer. Ist doch egal. Verstehst du? Wenn wir an Jesus glauben, dann ist er der Sohn Gottes, ist er selbst Gott und er kann immer was machen. Darauf darfst du vertrauen. Dann finde ich es schön, hier auch zu sehen, wie wichtig gute Fragen sind. Dieser Gesetzeslehrer, was auch immer seine Motive waren, er stellt eine gute Frage. Er stellt eigentlich die beste Frage, die man Jesus stellen konnte. Und man merkt daran schon, dass er eine Menge verstanden hatte, wahrscheinlich mehr als viele Leute in unserer Gesellschaft. Denn am Ende unseres Lebens, wenn abgerechnet wird, wenn wir ja, vielleicht nicht mehr jung, schön, erfolgreich, was auch immer sind oder noch daran arbeiten, dass es so werden könnte, dann werden ganz andere Fragen wichtig als vielleicht in dem Moment, wo du so in der Blüte deines Lebens stehst. Am Ende kommt es nicht darauf an, wer du bist, was du erreicht hast, was du besitzt und wen du kennst. Am Ende deines Lebens ergibt es auch irgendwann keinen Sinn mehr, dich zu fragen, Hauptsache gesund, Hauptsache ich bin gesund, oder? Das ist doch das Wichtigste. Ich erzähle ja immer die Geschichte von der, weiß ich nicht, 95-jährigen Frau, die bei mir vorbeigelaufen ist, als ich den Rasen gemäht habe. Und dann lächelt sie mich so an, ich lächle zurück, mache den Rasenmäher aus und wir kommen so ins Gespräch. Und ich sage, na, wann sind Sie denn auch jetzt 18 geworden, vor 5 Jahren oder so, ne? Immer so ein bisschen Scham versuchen. Und dann sagt sie, nein, ich bin 95 und ich kann immer noch meinen ganzen Haushalt selber machen, ich gehe noch spazieren und so. Und dann sagt sie am Ende, als sie sich verabschiedet, auch Hauptsache ich bin gesund. Und ich denke mir, ich verstehe ja, was du meinst. Es ist ja wirklich gut und besser, wenn man sich bis zum Schluss oder zu Hause aufhalten kann. Wenn man sich um seinen Haushalt kümmern kann, wenn man noch rausgehen kann, wenn man noch mit Menschen ins Gespräch kommen kann, weil alles noch funktioniert. Das kann ich total nachvollziehen, da bin ich gar nicht irgendwie aggro. Aber die beste Frage ist es nicht. Sondern ich finde, man kommt dann langsam in das Alter, wo man sich fragen müsste, was bleibt von mir? Gibt es etwas, was über dieses Leben hinausgeht? Gibt es etwas, was ich hinterlassen kann oder was wird eigentlich aus mir? Und dieser Gesetzeslehrer, der war sich sicher, es gibt das ewige Leben. Das ist schon mal spannend. Und Jesus, der springt sofort auf diese Frage drauf. Also Jesus war sich offensichtlich auch sicher, dass es das gibt. Und deswegen hat dieser Gesetzeslehrer nur noch eine Frage und das ist dann tatsächlich die beste Frage. Wie komme ich da dran? Wie kriege ich dieses ewige Leben? Was muss ich tun? Das ist ja auch interessant, wie er sich ausdrückt. Ne? Was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Hört sich erstmal auch seltsam an, wie wenn ich mir vielleicht doch das ewige Leben wieder verdienen muss. Oder ich muss etwas getan haben, sagt er. Und man würde sich jetzt ja wünschen, dass Jesus ihm direkt ins Wort fällt und sagt, nein, nicht getan haben, sondern es kommt auf den Glauben an. Und jemand könnte ja auch fragen, Mensch, ihr protestantischen Christen, ne? Luther, der alte Luther hat doch auch schon gesagt, Hauptsache du vertraust Jesus, Hauptsache du bekommst die Gerechtigkeit Gottes geschenkt durch deinen Glauben an Jesus, du vertraust einem anderen für deine Rettung und nicht dir selbst. Wo ist denn das hier? Und nein, Jesus und Paulus, die hatten keine unterschiedliche Theologie, wie jetzt liberale Theologen sagen würden, aber Jesus hatte eine feste Überzeugung, woran man echten Glauben erkennt, nämlich an einem veränderten Leben. Nicht an einem perfekten Leben, aber an einem veränderten Leben. Dass man Auswirkungen sieht und spürt und mitbekommt. Dass Menschen davon profitieren, dass Gott etwas in deinem Leben gemacht hat. Dass er dir ewiges Leben geschenkt hat. Dass er mit seinem Heiligen Geist in dir wohnt. Das ist für Jesus überhaupt kein Widerspruch. Ist überhaupt keine Gesetzlichkeit. Sondern er sagt, nö, das ist genau richtig. Wenn Glaube echt ist, verändert er unser Leben. Die Herzenshaltung bleibt das Entscheidende, aber unser Herz wird an unseren Taten erkannt. Amen? Amen. Und Jesus, finde ich so schön, er bekommt diese Frage gestellt und Jesus kann ja offensichtlich nie normal auf Fragen antworten. Das ist gar nicht in ihm, ne? Er bekommt die Frage gestellt, das ist so eine gute Frage, ne? Da ist schon irgendwie 50% der Theologie stimmt schon, da glaubt jemand an das ewige Leben und da hat jemand diese gute Frage, wie komme ich dran? Und Jesus sagt, was fragst du mich denn? Bist du nicht Gesetzeslehrer? So nach dem Motto, du müsstest doch eigentlich am allerbesten wissen, wie man da rankommt. Du willst das ganze Volk belehren, du glaubst, du bist derjenige, der alles begriffen hat. Jetzt sag du mir doch, wie es geht. Was liest du denn? Was steht in der Bibel? Und wie legst du das aus, was da steht? Also, was steht im Gesetz und wie liest du dort? Finde ich auch interessant. Es gibt ja auch da wieder so eine liberale Ausprägung des christlichen Glaubens, gerade in Deutschland, die sagen würde, naja, die Bibel, den historischen Jesus, können wir überhaupt wissen, wer der war und was der wirklich geglaubt hat und was der wirklich gelehrt hat. Und das geht so weit, dass Leute sagen, im Zweifel müssen wir mit dem Jesus des Herzens, mit dem Jesus unseres Glaubens gegen den Jesus der Bibel argumentieren. Und das finde ich schon ziemlich steil, auch ehrlich gesagt ein bisschen arrogant, dass man glaubt, dass wir besser verstanden haben, wer Jesus ist und wie er tickt, als uns das überliefert wurde im Wort Gottes, obwohl wir wissen tatsächlich historisch, dass die Bibel das bestüberlieferste Buch der Weltgeschichte ist. Und dass all die Dinge, die man versucht hat nachzuweisen, die Fehler und so weiter, dass man damit nicht sehr weit gekommen ist bis heute. Finde ich interessant. Aber wir sehen jedenfalls erstmal, dass Jesus diese Haltung nicht hatte. Dass Jesus nicht gesagt hat, du, ja, musst du jetzt in dich reinspüren, ne, was Gott irgendwie will. Sondern Jesus sagt, no, nimm dieses Buch, lies da drin und du wirst sehen, was Gott sich von dir wünscht, wie er sich dein Leben vorstellt. Das ist eine feste Haltung. Und ich finde das einen wichtigen Gedanken. Ich habe deswegen mal hier diese Kissen mitgebracht, ja. Und für mich ist das ein bisschen ein Bild für den modernen Menschen, ja. Der moderne Mensch argumentiert gegen die Aussagen der Bibel, während er auf dem Fundament der Bibel steht, mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Geschichte in der westlichen Welt. Ja, warum glauben wir, dass man sich doch noch über Wahrheit unterhalten kann? Weil ursprünglich mal Menschen geglaubt haben, dass es einen Gott gibt und dass der wirklich deswegen Dinge sagen kann, die zeitlos immer gültig sind. Und selbst wenn wir sagen, es gibt heute keine Wahrheit mehr, erheben wir damit wieder einen Wahrheitsanspruch. Aber selbst das könnte eigentlich nur stimmen, wenn es einen Gott geben würde, der sagen würde, es gibt keine Wahrheit. Aber das tut er nicht, weil er ja nicht doof ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber auch wir stehen da und sagen, eigentlich gibt es keinen objektiven Sinn im Leben, weil wir sind letztlich Produkte der Evolution und Produkte des Zufalls, wie unser Universum halt entstanden ist. Wir sind der eine Planet, wo es geklappt hat und so weiter. Ne? Und wir sagen, eigentlich gibt es diese Dinge nicht, aber gleichzeitig wollen wir immer noch ein sinnvolles Leben führen. Wir würden sagen, nein, unser Wert kommt nicht daher, dass wir Gottes Ebenbilder sind, aber gleichzeitig behaupten wir immer noch, jeder Mensch hat einen Wert, aber warum eigentlich, wenn Gott ihn nicht geschaffen hat, wenn du nicht aus Zufall da bist, wenn es nur ein Kampf ist, dass die Stärksten überlegen, warum hast du dann Wert? Und ich finde, es ist interessant, wir stehen auf dem Fundament eigentlich dessen, was uns der christliche Glaube gebracht hat, was auch die Aufklärung dann am Ende ermöglicht hat und wir sagen, jetzt gibt es das nicht mehr und wir bauen das alles so ab, wir werfen eins nach dem anderen weg, Wahrheit, wirkliche Bestimmung, wenn wir ehrlich sind zumindest, gibt es das auch nicht, ne? Dass wir irgendeine Aufgabe wirklich zu erfüllen haben in dieser Welt, ist ja auch irgendwie alles nur Illusionen, was du dir selber so eingeredet hast. Wir werfen alles weg und am Ende versinken wir im Sumpf und wundern uns, wie das passiert ist. Und deswegen finde ich es so gut, dass Jesus einfach sagt, und übrigens auch die liberalsten Theologen, wenn sie alles Mögliche versuchen, aus der Bibel rauszustreichen und zu sagen, naja gut, die 5 Aussagen im Neuen Testament oder die 17, die sind jetzt noch authentisch, dann hast du immer noch einen Jesus, der gesagt hat, schaut ins Wort Gottes. Und orientiert euch daran. Also egal, wie viel du wegstreichen willst, du wirst nie an einem Jesus vorbeikommen, der das Wort Gottes hochgehalten hat und gesagt hat, daran orientiert euch. Das nur mal so mit als Einstieg. Und Jesus hier, wir sehen es, er hat es so gesehen. Okay, das ist ein wichtiger Punkt, den wollte ich einfach noch mal loswerden. Okay, Also der Gesetzeslehrer fragt, was muss ich tun? Und der Rabbi Jesus sagt, naja, lies das Gesetz. Und dann hat er wieder eine gute Antwort selber. Jesus sagt, du müsstest es doch wissen, und tatsächlich, er weiß es. Wir lesen weiter die Verse 27 bis 29. Er erwiderte, der Gesetzeslehrer jetzt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist das Erste. Und zwar wie? Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und dann noch etwas Zweites, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also interessant, dieser Gesetzeslehrer hat es akzeptiert, dass man die Wahrheit im Wort Gottes findet. Und er hat gesagt, da gibt es zwei zentrale Stellen, 5. Mose 6, Vers 5 und 3. Mose 19, Vers 18, wo eigentlich das Gesetz sozusagen zusammengefasst wird. Damit sagt er nicht, alles andere kannst du vergessen. Nein, aber er sagt, das ist sozusagen der Pfeil, der hat irgendwie, ne, der geht nach außen, der hat eine gewisse Breite, der hat einen Schaft und so weiter, der hat noch ein paar Federn hinten dran. Aber die Spitze des Pfeils ist eigentlich das, dass du den Herrn, deinen Gott, lieben sollst, und zwar so wie da beschrieben, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist erstaunlich. Jesus lobt ihn direkt und sagt, du hast richtig geantwortet. Jesus wird an anderer Stelle nämlich selber mal gefragt, wie sieht's aus, was ist das Wichtigste, was man tun soll als Mensch? Und er sagt selber genau das. Allerdings sagt Jesus noch, das eine ist das Erste und das andere ist das Zweite. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Unterschied. Okay, also interessant, er stellt eine Frage, soll selber die Antwort geben. Jesus sagt, fein gemacht, hast du richtig gut gemacht, das, so ist es. Und dann sagt er nur, also mach es, tu das, dann wirst du leben. Wow, jetzt passt das dem Gesetzeslehrer noch nicht so ganz. Ja? Irgendwie spürt er, weiß ich nicht, eigentlich habe ich doch gewonnen, ich bekomme ja recht, aber irgendwie hat er das Gefühl, er muss sich noch rechtfertigen, er muss sich noch verteidigen, warum er überhaupt gefragt hat. Und er spürt wohl auch, wo sein Schwachpunkt liegt in dieser Gleichung. Ne? Man soll einerseits Gott lieben und man soll seinen Nächsten lieben. Irgendwie spürt er, dass seine Schwäche da liegt, oder er hatte jedenfalls das Gefühl, seine Schwäche liegt da, wo es gilt, den Nächsten zu lieben. Und deswegen fragt er, der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Und übrigens, hier hätte Jesus auch einfach wieder sagen können, hä, wieso? Was steht denn im Gesetz? Es wäre nicht so gewesen, dass es da keine Anhaltspunkte gegeben hätte. Aber Jesus geht dann einen anderen Weg. Aber ich finde das erstmal spannend, oder? Erstmal, dass wir instinktiv spüren, wenn wir dieses Doppelgebot der Liebe, so haben es Theologen genannt, ne, Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir spüren irgendwie instinktiv, dass wir da vielleicht zu kurz greifen könnten. Dass es vielleicht nicht reicht, dass wir da tun. Und wir merken, dass der Herzschlag Gottes auch nicht einfach der ist, alles Mögliche zu verbieten und immer abseits zu pfeifen oder eine rote Karte zu ziehen oder einen Foul anzuzeigen, sondern Gott will etwas ganz Positives in unserem Leben hervorbringen. Verstehst du? Gott zu lieben ist etwas Aktives, nicht etwas, was dir verboten wird. Den Menschen zu lieben ist etwas Aktives, nicht ein Verbot. Und das sehen wir, dass Gott also ein ganz positives Verhältnis zu unserem Leben hat und eine ganz positive Erwartung, was wir als Ebenbilder Gottes auch tun können auf dieser Erde. Und ich finde ja interessant, dass er sich darüber aufregt, über die Sache mit dem Nächsten. So nach dem Motto, oh, ich glaube, da könnte Jesus mir irgendwie einen Strick drehen. Da könnte er mir sagen, das reicht nicht. Ich finde das krass, oder? Er hat selber gerade gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit deiner ganzen Seele, mit ganzer Hingabe. Mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und er hat nur ein Problem damit, wer ist jetzt mein Nächster? Also auch da sehen wir ein bisschen, wie die Gesellschaft in Israel drauf war zur Zeit von Jesus. Wie eine religiöse Gesellschaft drauf ist. Und das ist nämlich wahr. Jesus will immer beides. Gott will immer beides. Gottes Liebe und Nächstenliebe. Aber die Gesellschaften suchen sich meistens eins raus. Eine religiöse Gesellschaft, die sagt, oh, ich liebe Gott. Ich gebe ihm, ich opfer ihm, ich spende, ich halte die Gebote und so weiter. Hey, dem kam gar nicht in den Sinn, dass es da auch zu wenig sein könnte. Der dachte, ja, das mache ich ja. Wow, was für eine Überzeugung, oder? Was für eine Selbstsicherheit. Aber mit dem Nächsten, da bin ich mir nicht so sicher. Interessant. Ich würde sagen, unsere Gesellschaft, die dreht das genau um. Damals lag der Schwerpunkt auf der Ehre Gottes und über die Ehre Gottes, da konnte man schon mal den Nächsten vergessen. Da hat man dann die Liebe zu Gott sogar manchmal als Ausrede benutzt, um den Nächsten nicht lieben zu müssen. Gibt es so Beispiele, ne, wo Jesus gesagt hat, ihr Räuber, Alter, ihr sagt, ihr wollt hier euer Geld in den Tempel spenden und deswegen denkt ihr, ihr müsst jetzt eure eigenen Eltern nicht mehr versorgen. Was ist eigentlich los mit euch? Ne, man hat die Gottesliebe gegen die Nächstenliebe ausgespielt. Und wenn man sie gelebt hat, dann hat man sie oft benutzt, um damit angeben zu können oder um nur die eigenen Leute zu lieben. Wow, interessant. Unsere Gesellschaft, wie gesagt, steht genau auf der anderen Seite. Da ist der Mensch der absolute Maßstab dafür, wer Gott ist oder was Gott sagen darf oder was Liebe zu Gott überhaupt bedeuten darf. Da wird im Grunde die Liebe zum Nächsten mit der Liebe zu Gott verwechselt. Wie wenn Liebe zu Gott immer nur die Liebe zum Nächsten ist. Und das stimmt nicht. Ich finde das auch interessant, wie Lukas, der Evangelist, das hier balanciert. Er hat nämlich diese Geschichte und gleich werden wir lesen von dem Mann, der unter die Räuber fällt und einer hilft ihm und so weiter. Und direkt danach berichtet Lukas eine andere Geschichte, wo Maria und Martha zu Hause sind. Jesus ist Gast und der einen Schwester, der Martha, geht es nur darum, das Haus ordentlich zu halten, das Geschirr zu spülen, das Essen gut zu machen. Und du könntest denken, ja Mensch, ist doch nur wieder Nächstenliebe. Genau das, was Jesus gerade wollte. Ne? Und in dem Fall sagt Jesus, nö, Martha, du liegst ganz falsch. Jetzt wäre es besser, wenn du einfach zu meinen Füßen sitzen würdest und hören würdest, was ich zu sagen hätte. Wenn du die Predigt hörst, die ich predige, wenn du mich kennenlernst, wenn du Beziehungen mit mir hast. Also, dass beides wichtig ist, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, bedeutet auch, dass irgendwie alles seine Zeit hat. Ne? Das finde ich einen interessanten Punkt. Aber wie gesagt, wir stehen eher da, dass wir sagen, Hauptsache die Liebe zum Nächsten. Der Nächste wird zum ultimativen Ziel meiner Liebe und nicht mehr Gott. Und wir haben das Gefühl, na, ist doch besser als nichts. Ist auch besser als nichts, aber führt oft dazu, dass der Nächste überhaupt nicht geliebt wird, sondern missbraucht wird. Das will ich dir erklären, was ich damit meine. Die Gefahr ist nämlich groß, dass ich am Ende, wenn ich nur den Nächsten lieben möchte, immer nur mich in dem Nächsten sehe. Und ich liebe ihn dann eigentlich nur, weil ich mir etwas Bestimmtes davon erwarte. Ansehen oder dass jemand sich bedankt bei mir und so weiter. Und ich merke dann immer, dass ich so liebe, eigentlich ist das keine wirkliche Liebe, wenn ich dann sehr schnell verletzt bin, wenn ich dann über die Maßen enttäuscht von jemandem bin, weil er sich nicht dankbar genug zeigt und weil er nicht vor allen Leuten verkündet, ja, er hat mich entdeckt, er hat mich groß gemacht und ohne ihn, wo wäre ich da nur und so weiter. Ne? Also so, wir stellen uns vor, wie unsere Freunde und Bekannten und unsere Familie vor der Welt, auf der Weltbühne steht, vor der UNO-Vollversammlung und allen Leuten erzählen, wie viel wir für sie getan haben. Das ist so ein übertriebenes Bild, aber ich empfinde, so leben wir manchmal Nächstenliebe. Oder dass wir anderen Gruppen um uns herum zeigen wollen, was für große Menschenfreunde wir doch sind und wie daneben sie sind. Das soll Liebe sein am Ende? Dass wir das nur nutzen, irgendwie wieder als ein Mittel, um uns über andere zu stellen oder um Macht auszuüben oder sonst irgendwas? Deswegen hat Jesus gesagt, nein, zuerst mal braucht es die Liebe zu Gott. Und die Liebe zu Gott ist sogar das Erste von beiden. Guck mal, ich will das nochmal mit einem Beispiel machen. Ben, komm doch mal zu mir nach vorne. Guck mal, was ich gerade beschreiben wollte, ist das, ne, dass ich sage, jetzt Ben, ist ja mein Mitarbeiter, aber ich mag ihn auch persönlich sehr gerne. Ne, und wenn Ben zu mir kommt und sagt, Öl, ich brauche mal deinen Rat und so weiter, ne, dann mache ich das gerne. Warum? Ich sage, ich freue mich dann, wenn ich dann Ben irgendwo hier in der Gemeinde stehen sehe und im Vorbeilaufen kriege ich so mit, wie er Harry erzählt, boah, der Öli hat mir neulich wieder so geholfen, als er mir einen Rat gegeben hat, was für eine Weisheit, wie der die Bibel kennt, was für ein kluger Leiter das ist. Und ich denke mir, wow, jawohl, Halleluja, der hat's verstanden. Ja, ne? Wie habe ich da den Nächsten geliebt? Ich habe nur mich selbst im Nächsten geliebt. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, Jesus sagt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst nicht den Nächsten lieben, um dich selbst zu lieben. Das hat er nicht gesagt. Aber wir haben das manchmal so verstanden, richtig? Und ganz anders ist es, jetzt müsste ich mal Harry haben, der noch hinter Ben steht, einfach nur, weil du sehr groß bist. Das würde mir helfen, ja? Weißt du, deswegen ist es wichtig, dass es einen gibt im Leben von Ben und von mir, der größer ist als wir beide. Und indem ich Ben liebe, habe ich eine ganz andere Motivation. Ich sage, boah, Gott. Harry, du vergisst das hinterher wieder, du bist nicht Gott, ne? Annabelle, alles gut. Du sagst ihm das auch hin und wieder, ne? Ja, okay. Pass auf. Rede mich um Kopf und Kragen. Naja, egal. Folgendes. Ich schaue auf Gott und sage, hey, Gott hat Ben berufen, dass er selber ein Pastor sein darf wie ich. Und deswegen ist es mir eine Ehre, dass ich mich in sein Leben investieren darf. Ich will das tun, um Gott zu ehren. Ich will das tun, um das, was Gott mir selber gegeben hat, auch vielleicht in ihm aufwachsen zu sehen. Und ich tue es, weil ich Gott liebe in allererst. Ich liebe ihn auch, ja, absolut. Aber ich liebe ihn so, weil ich eigentlich Gott liebe, der dahinter ist. Deswegen sehe ich, dass er selber ein Ebenbild Gottes ist, dass er selber einfach einen Wert hat. Ich sehe nicht mich in ihm, ich sehe seinen Schöpfer in ihm. Und das gibt mir, glaube ich, eine ganz andere Gesundheit in meiner Liebe. Danke euch beiden. Ich hoffe, das ist ein bisschen angekommen. Also, die Reihenfolge ist entscheidend. Bei Jesus ist das eine Gebot das erste und das andere das zweite. Damit ich authentisch meinen Nächsten lieben kann, brauche ich jemand, der über mir steht. Jemand, der über mich steht. Ich brauche Gott. Gott muss mein Ziel sein. Ich möchte ihn bewundern. Ich möchte, dass mein Denken um meinen Schöpfer kreist. Ich will zu seiner Ehre leben. Und auch Gott übrigens will ich nicht so lieben. Das haben uns ja manche Atheisten vorgeworfen. Gott ist ja auch nur eine Projektion von euch selbst, ne? Wo ihr euch irgendwie dann nur wieder eigentlich selber bewundert oder keine Ahnung oder irgendwas Psychologisches mit euch ausmacht, euer inneres Kind heilen wollt oder was weiß ich. Ne? Nein, ich liebe Gott ja nicht so, dass ich nur dann sage, okay, ich erwarte halt nichts von Ben, aber von Harry. Nein, auch das ist für mich wichtig. Weißt du, ich liebe Gott nicht, um etwas von ihm zu bekommen. Ich liebe Gott, weil ich schon etwas von ihm bekommen habe. Ich bin sein Geschöpf, er ist für meine Sünde gestorben und ich liebe ihn nicht, weil ich etwas von ihm will, sondern weil ich ihn will. Das ist so ein großer Unterschied. Ich will Gott lieben, weil ich ihn will, nicht weil ich etwas von ihm will. Verstehe mich nicht falsch, alles, was ich von Gott kriegen kann, nehme ich. Ich will überhaupt nicht bescheiden. Ich werde alles nehmen, was ich von Gott kriegen kann und ich werde ihn um noch mehr bitten. Aber das soll nicht mein Motiv sein. Ich will ihn selber haben. Ich will nicht so tun, als ob irgendetwas, was Gott mir geben könnte, besser wäre als er selbst. Nichts ist besser als er selbst. Und das, versteht ihr, macht unsere Liebe interessant und richtig spannend und richtig schön und richtig gesund. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft so vieles schiefläuft, liegt daran, dass wir jedem Nächsten immer nur unseren Ich-Stempel draufdrücken. Und dann haben wir so große Wertvorstellungen, aber wir nutzen sie, um einander irgendwie Platz zu machen. Ich weiß auch nicht. Okay, also beides stimmt. Die Liebe zum Nächsten braucht die Liebe zum Höchsten und die Liebe zum Höchsten führt immer zu Liebe zum Nächsten. Und das ist auch der Zusammenhang. Damit will ich nicht sagen, es ist immer leicht, den Nächsten zu lieben. Es fließt ganz automatisch und so. Nö, das ist ganz oft ein Kampf und manchmal fängt es mit Hass an und dann arbeitet Gott an dir und so weiter. Aber beides ist so wichtig. Und was ich zum Abschluss nochmal sagen möchte, ist nochmal dieses hier. Die Liebe zu Gott, die ist ganzheitlich und tief. Habt ihr das gemerkt? Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit unserem ganzen Verstand. Gott kann nicht ohne Gefühle geliebt werden, er kann aber auch nicht nur mit Gefühlen geliebt werden. Gott kann nicht ohne den Verstand geliebt werden, er kann aber auch nicht nur mit dem Verstand geliebt werden. Gott kann nicht nur geliebt werden durch eine innere Überzeugung, aber auch nicht ohne eine innere Überzeugung. Es ist beides, ja. Du setzt Kraft ein, du leidenschaftlich folgst du ihm, lebst für ihn, kämpfst für ihn, lernst von ihm. Es ist irgendwie, es ist Liebe. Und interessanterweise, Liebe ist bei Jesus meistens auch in den ganzen Evangelien, hat es wenig mit inneren Überzeugungen und Gefühlen zu tun. Seine Liebe sind fast immer auch Taten, auch Gott gegenüber, dass wir ihn ganz bewusst suchen. Dass wir nicht nur in unserem Herzen sagen, Gott, ich mag dich so gerne, sondern dass wir ihm unser Leben schenken, mehr und mehr öffnen, uns ihm mehr und mehr hingeben. Okay? Ich lese noch mal diese letzten beiden Verse. Jesus hatte ihm gesagt, dem Gesetzeslehrer, du hast richtig geantwortet. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Ich finde das so interessant. Ne? Jesus hat ihm im Grunde gesagt, okay, du kennst die Wahrheit, jetzt tu die Wahrheit, jetzt lebe die Wahrheit. Und da hat Jesus mal ein Gleichnis dazu gebracht am Ende der Bergpredigt. Ich glaube, weil er sagen wollte, Leute, es reicht jetzt nicht, dass ihr diese beste Predigt aller Zeiten gehört habt. Ne? Und ich predige nicht mal so gut wie Jesus, also euch würde es sowieso nicht reichen. Sondern dann sagt er, hey, jetzt geht hin und setzt das um. Und er sagt ihnen, weil wenn du das nicht machst, dann bist du wie ein Mensch, der sein Haus auf ein sandiges Fundament baut. Sobald ein Sturzregen kommt, wird es einfach nur weggeschwemmt und nichts bleibt mehr übrig. Das heißt, unser Leben wird robust auch dadurch, dass unser Glaube alltagsrelevant wird. Okay, dass unser Glaube umgesetzt wird. Das ist ein wichtiger Punkt für uns, wenn wir uns fragen, Mensch, warum sind wir noch nicht so stabil? Warum sind manche Dinge noch so hin und her gerissen und so weiter? Weil Gott sagt, nein, der Glaube, der darf jetzt auch umgesetzt werden im Alltag. Und das gibt unserem Leben Stabilität. Ein zweiter Gedanke, du bist der Nächste noch. Jetzt erzählt Jesus diese berühmte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Er ist ja gefragt worden, und das steht in diesem Zusammenhang, wer ist denn mein Nächster? Ich weiß es nicht oder ich möchte es nicht wissen. Das ist vielleicht ehrlicher. Und dann sagt Jesus, ab Vers 30, Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Und wenn du Jesus ein bisschen kennst, dann darfst du schon mal erwarten, das wird keine harmlose Geschichte sein. Was Jesus in 5 Sätzen dir sagen kann, ist phänomenal. Okay, sagt er, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Okay, bis dahin war das etwas, was die Leute sehr, sehr gut kannten. Du kannst ruhig mal diesen Weg nochmal einblenden, den hast du gerade schon gezeigt. Guck mal, Jerusalem lag ungefähr 760 Meter über dem Meeresspiegel und Jericho 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Das heißt, wenn du von Jerusalem nach Jericho gelaufen bist, bist du tatsächlich immer hinuntergelaufen und hast tatsächlich 1000 Höhenmeter überwunden. Und gleichzeitig war das hier so eine Straße, sandig, von Felsen umgeben, zum Teil noch viel mehr mit Höhlen nebendran und so weiter, 29 Kilometer lang. Hey, und das war total beliebt bei Räubern. Das hat sich so gut geeignet für einen Hinterhalt. Also erstmal diese Einleitung, alle haben gesagt, ja, kennen wir. Diesen Weg haben wir alle schon benutzt und wir alle haben schon die Geschichten gehört, dass irgendwer wieder überfallen wurde und da halb erschlagen wurde oder gestorben ist oder sonst irgendwas. Wir kennen das, also so eine ganz normale Alltagsgeschichte. Und da ist jetzt also irgendein Mann, der ist wahrscheinlich so verprügelt und ausgeraubt und ausgezogen worden, dass man gar nicht mehr erkennen konnte, was das für ein Mann war. Wobei, wahrscheinlich in diesem Gebiet war er ein Jude. Okay? Wahrscheinlich war er ein Jude, weil er auf dieser Straße war. Und die anderen, die es noch in Israel gab, die Samariter, die wären wahrscheinlich eher mitten durchs Land gelaufen und nicht durch das jüdische Gebiet. Okay, da liegt jetzt einer, sagt Jesus. So weit, so gut. Und dann geht's weiter, ab Vers 31. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Auch wichtig. Der lief also auch von Jerusalem nach Jericho. In Jericho, das war übrigens buchstäblich eine Stadt der Priester und Leviten. Also die haben da ganz viele von denen haben da gelebt. Okay? Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit und er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Okay, das wieder ausblenden. Wir nehmen mal diesen ersten Gedanken mit. Zufällig, bei Jesus ist natürlich nichts Zufall, aber in dieser Geschichte, zufällig tauchte ein Priester auf. Okay, jetzt musst du wissen, es gab den Stamm Levi in Israel, einer der 12 Stämme Israels. Und dort gab es Priester, das waren die direkten Nachfahren von Aaron, dem Bruder von Mose. Und dann gab es die anderen Leviten, das waren diejenigen, die auch zu diesem Stamm gehört haben, aber keine direkten Nachfahren von diesem Aaron waren. Und die Priester, die haben also sozusagen im Tempel wirklich die Gottesdienste, die Opfer und so weiter alles dargebracht. Einer von denen durfte auch ins Allerheiligste einmal im im Jahr und so. Und die Leviten, das waren ihre Assistenten. Also hier waren im Grunde, das wären die Pastoren, ne, die geistlichen Leiter, Amtsträger der damaligen Zeit. Die tauchen da plötzlich auf. Und das musst du dir mal reinziehen. Versetz dich mal in diese Geschichte hinein und in diesen Menschen, der da ausgeraubt ist. Ne? Und er liegt dann irgendwie auf dem Boden. Ich kann nicht wegen der Kamera wahrscheinlich, ne? Aber ich probiere es mal. Liegt er da, ne, so halb in seinem Blut, und er hört irgendwie Schritte und er guckt hoch und er sieht da einen Priester in seiner Tracht und innerlich denkt er, oh Halleluja, Halleluja, wie viel Glück kann man haben, danke Herr, ein Priester, der kann ja nicht anders als mir zu helfen, ja, einem von meinen geistlichen Amtsträgern, ich werde gerettet. Und nein, der geht einfach nur vorbei. Und dann, okay, beim zweiten Mal ein Levit, und er denkt sich, ja, okay, immer noch die Chancen gut, das ist wenigstens auch einer, der gerade vom Tempel kommt, der gerade so aus der Gegenwart Gottes kommt, der wird mir doch wenigstens helfen. Und auch der einfach nur weg. Und das finde ich erstaunlich. Erstens wirklich dieses Bild, die kommen von Jerusalem zurück nach Jericho. Das heißt erstmal, eine wichtige Überlegung, die sind nicht gerade auf dem Weg, um Gottesdienst zu feiern im Tempel. Das heißt, die standen nicht in der Gefahr, sich jetzt zu verunreinigen und dann ihren Job nicht machen zu können. Das ist ein wichtiger Punkt, das wurde oft so ausgelegt, ist aber Quatsch. Die kamen zurück, die kamen aus der Gegenwart Gottes, aber wie viel Liebe haben sie für den Nächsten? Keine. Und ich finde es auch interessant, ich habe früher so Kinderkassetten gehört über diese Geschichte und so, und dann hat man so die inneren Monologe geschildert, wie der Priester mit sich selber diskutiert hat, ob er hingehen soll oder nicht, und der Levit auch. Die Wahrheit ist, die diskutieren gar nicht mit sich. Ja, Jesus sagt nur, die sahen den Typen und haben die Straßenseite gewechselt und sind nur schnell vorbei. Mit anderen Worten, es gab überhaupt keine Gewissensbisse, es gab keine inneren Kämpfe, keinen inneren Dialog. Denen war völlig klar, ich bin weg. Das ist die Wahrheit, das ist die drastische Aussage dieser Geschichte. Da kommt jemand aus dem Haus Gottes, da kommt jemand aus dem Gottesdienst, sieht jemand im Straßengraben liegen und denkt sich, Halleluja, dass ich es nicht bin, ab nach Hause, ich habe Hunger. Das ist das Bild, das ist das Bild. Okay, das müssen wir so mitnehmen. Und die Geschichte erzählt Jesus ganz bewusst so, dass du keine Ausreden hast. Und er erzählt sie so, dass die besten Vertreter der frommen Gesellschaft die Hauptrolle darin spielen und total versagen. Wow. Im Grunde hätte dem Gesetzeslehrer auch direkt sagen können, bist du das nicht auch? Aber Jesus erzählt lieber Geschichten. Ne? Okay, dann lesen wir mal weiter, Vers 33. Schließlich näherte sich ein Samariter. Zufälle gibt's. Erst kommen die besten Leute aus Israel, aus der eigenen Gesellschaft, aus dem eigenen Volk. Und jetzt kommen die Schlimmsten, jetzt kommt einer der schlimmsten Feinde. Du musst wissen, Samariter, ja, das waren, Jesus wurde mal als Samariter bezeichnet und im gleichen Atemzug als jemand, der vom einem Dämonen besessen war. Also Samariter, das war so das schlimmste Schimpfwort, was du einem Juden geben konntest. Und so einer kommt jetzt auch ganz zufällig da vorbei. Jesus weiß schon, wie man erzählt, ne? Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Also so wie Jesus die Geschichte erzählt hat, haben die anderen gar nichts empfunden. Keine inneren Kämpfe gehabt. Er hat tiefes Mitleid, bis in die Organe. Ist so dieser griechische Sprachgebrauch da. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, einen Esel vermutlich, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wow. Hier sehen wir übrigens, was Nächstenliebe konkret bedeutet. Nächstenliebe fängt an, dass wir Mitleid empfinden. Dass das Leid von Menschen immer noch etwas mit uns macht. Völlig egal, wer das ist. Dieser Samariter und die Priester und die Leviten, die werden alle drei vermutet haben, das ist ein Jude. Sie konnten es vielleicht nicht erkennen, aber das werden sie vermutet haben. Und er empfindet tiefes Mitleid, obwohl er weiß, das ist einer meiner schlimmsten Feinde. Wow, das ist das Erste, dass wir Mitleid empfinden. Aber dabei darf es nicht stehen bleiben, wir haben das schon gelernt. Unsere innere Überzeugung setzt uns in Bewegung. Das Nächste, was passiert, ist, dass er hinzutritt Er kommt näher. Weißt du, wenn das ist wirklich das Erste, wie du auch praktisch Menschen lieben kannst. Du musst sie wahrnehmen, dich bewegen lassen von Gott über diese Menschen und dann einfach mal hingehen, einfach mal näher kommen, einfach mal anfangen, kennenzulernen, wahrzunehmen. Und dann geht's weiter, dann hilft er mit dem, was er konnte. Und das ist genial. Weißt du, Gott versteht Nächstenliebe nicht so, dass du alle möglichen Sachen machen sollst, die du nicht machen kannst. Aber er sagt, du hast was, was du geben kannst, gib das. Und dann brachte er ihn noch an einen Ort, wo man ihm weiterhelfen konnte. Und wir sehen auch, dass Nächstenliebe etwas kostet. Es kostet Zeit, sie kostet Kraft und sie kostet vielleicht Geld. Das finde ich erstaunlich. Und was ich noch wichtig finde, was wir auch in diesem Beispiel mitbekommen, auf Nächstenliebe kannst du dich oft nicht vorbereiten. Dieser Mann ist nicht diese ganze Straße entlang gezogen und hat sich die ganze Zeit gedacht, ja, wahrscheinlich liegt da gleich wieder einer und so. Natürlich gab es diese Möglichkeit, aber er wusste es nicht und plötzlich steht er vor ihm. Und dann ist die Frage, was ist spontan in dir? In den Momenten, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. In der Predigt liebevoll zu sein, ist ehrlich gesagt nicht so schwer. Ne? Also du denkst vielleicht, na, bei dir scheint es doch ziemlich schwer zu sein, aber da konntest du dich nicht drauf vorbereiten. Aber er reagiert spontan so. Das finde ich so erstaunlich, okay? Und ganz wichtig, dieser Fall, der beantwortet jetzt nicht alle Fragen, wie man in einer Gesellschaft Menschen helfen kann, ja? Dieser Fall, dieses Beispiel von Jesus beantwortet nicht die Frage, Mensch, wie kriegen wir die Straßen wieder sicher? Dieser Fall beantwortet auch nicht die Frage, wie müssen wir eigentlich unsere geistlichen Leiter ausbilden, damit die nicht so einen Quatsch machen und den Leuten nicht helfen. Was geht da eigentlich schief im Priesterseminar? Nein, auch das sind nicht die Fragen, die beantwortet werden. Auch nicht die Frage, Mensch, welche Strukturen brauchen wir eigentlich in einem Land, um Menschen zu helfen? Sondern das ist ein Fall, wo es um dich und mich persönlich geht. Und die Frage, wie verhältst du dich? Und Jesus, er erzählt eine Geschichte. Er stellt Rückfragen und auch hier am Ende der Geschichte, er sagt dem Gesetzeslehrer noch nicht sofort, was jetzt die Lehre aus dieser Geschichte ist, was die Moral von der Geschichte ist. Nein, er fragt ihn, so mein Freund, was denkst du, was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Und jetzt guck mal, wie der Gesetzeslehrer antwortet, das ist richtig schlimm, finde ich. Und das zeigt, was aus uns Menschen werden kann. Der, der barmherzig war, er tut alles, um nicht den Namen Samariter in den Mund nehmen zu müssen. Der barmherzig war. Wer? Der Samariter? Ja. Selbst hier in dieser Formulierung merkst du noch, dass ihm das ganz schwer fiel, wie Jesus die Geschichte erzählt hat. Aber der barmherzig war, ist zumindest ehrlich und ihm geholfen hat, erwiderte er. Und dann sagt Jesus, dann geh und mach es genau so. Und jetzt haben wir wirklich die Geschichte auf die Zielgerade gebracht. Und es ist wirklich erstaunlich, wie Jesus erzählen kann. Sie sind eingestiegen mit der Frage, ja, wer ist denn mein Nächster? Ich weiß es nicht, ich würde es ja tun, aber ich weiß ja nicht, wer es ist. Jesus, klar, so was man so gängig kennt, Familie, Ehefrau, Onkels, Tanten, Cousins, Cousinen, ja, mache ich das schon, aber wer noch? Klar, da kann man ja immer daneben liegen. Und Jesus sagt, nö, kann man nicht. Du fragst, wer ist mein Nächster, wem soll ich helfen? Und Jesus fragt, ich frage dich, wer ist der Nächste von dem Typ in der Geschichte? Nicht, wer ist dein Nächster, sondern wessen Nächster bist du? Wem hilfst du? Mit anderen Worten, Jesus sagt, du triffst die Entscheidung, wer dein Nächster ist, indem du dich entscheidest, sein Nächster zu sein. Wow. Und plötzlich hat diese Geschichte aber einen ganz anderen Twist bekommen, oder? Und wir können praktisch etwas für unser Leben mitnehmen. Ich bitte einfach die Band schon mal auf die Bühne. Und wir haben im Grunde zwei Sachen heute gelernt. Das erste, dass wir jemanden Größeren brauchen in unserem Leben, um den unser Denken kreist, für den wir leben, den wir selber wollen, mehr als alles andere, damit wir auch den Nächsten authentisch lieben können. Übrigens, der Samariter steht auch nicht dafür, ne? Die einen waren fromm, die anderen waren Atheisten. Nein, das gab es in Israel fast nicht. Samariter glaubten auch an Gott. Die hatten viele falsche Vorstellungen. Auch das hat Jesus denen manchmal gesagt. Ne? Nicht, dass Jesus da ein Blatt vor den Mund genommen hatte, wo sie falsch lagen. Aber er sagte, hier, guck mal, jemand kann Gott ehren, auch wenn der sogar in vielen Punkten sonst daneben liegt. Das bedeutet nicht, dass er deswegen alles richtig macht, aber hier in diesem Punkt ist er dir ein Vorbild. Ne? Und wir lernen von Jesus, um den Nächsten lieben zu können, brauchen wir jemanden, den wir noch mehr lieben als uns selbst und als unseren Nächsten. Das ist das Erste. Und das Zweite, dass wir es in der Hand haben, zu entscheiden, wer unser Nächster ist. Und ich glaube, was macht man am Ende mit so einer Predigt? Mit dem Thema Nächstenliebe kannst du immer einen Ohrfeigen-Gottesdienst veranstalten. Also verstehst du, haust irgendwo drauf, du triffst jeden irgendwo damit. Ne? Also jeder wird jetzt innerlich sagen, ja, da gibt es Punkte, wo ich noch daneben liege. Da gibt es Punkte, wo ich gar nicht liebe oder wo mein Herz nicht mehr bewegt ist oder wo man so viel hört, dass man, weiß ich nicht, schon gar nicht mehr sich so richtig dafür entscheiden kann, jemanden zu lieben, weil man denkt, man kann sowieso nichts verändern. Keine Ahnung. Aber ich glaube, was wir mitnehmen dürfen, ist zu sagen, Herr, wo bist du? Jesus, ich will dich lieben. Vater im Himmel, ich will dich lieben. Und ich will, dass du mein Herz so regierst, dass Nächstenliebe zu meiner spontanen Reaktion wird. So wie bei dem Samariter. Und wo wir merken, guck mal, Jesus hat hier den extremsten Fall genommen, dass jemand gleich seinen Feind liebt. Aber wir merken das doch schon früher, oder? Wir sehen manchmal den Nächsten in unserem Ehebett liegen, neben uns. Und wir wollen ihn da lieben lassen und lieber um ihn rumgehen. Wir sehen vielleicht unsere Eltern, unsere leiblichen Geschwister, sonst irgendwen, unsere Arbeitskollegen und denken uns, ich habe die Entscheidung längst getroffen, ich werde da hier niemanden mehr lieben. Und ich glaube, dass wir dafür wirklich ganz neu auch Gottes Liebe in uns brauchen. Und das hat Paulus ja mal gesagt, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Also ich will dich da ermutigen, wenn du merkst hier an der Stelle, boah, dass ich Menschen konkret liebe, das hat nachgelassen. Oder das ist ausbaufähig oder was auch immer. Sagst, Herr, ich will mich jetzt nicht schämen, ich will mich jetzt nicht selber runtermachen, ich will sagen, Herr, wenn in meinem Herzen was nicht stimmt, dann mach mein Herz gesund. Komm du mir näher. Komm du mir näher. Und zweitens, Herr, ich will wirklich sehen, dass ich nicht fragen soll, wer ist mein Nächster, sondern ich will selber der Nächste sein. Ich will es sein. Ich will Verantwortung übernehmen. Weißt du, wir als Kinder Gottes, die eine Beziehung zu Jesus haben, wir sollten das noch viel mehr wissen. Nicht der Papst ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Wir alle, die gesamte Menschheit, wir sind ein Stück weit Gottes Stellvertreter. Er ist immer noch hier, wir bleiben unter seiner Herrschaft. Aber wir sollen diese Erde verantwortungsvoll regieren als seine untergeordneten Korrigenten. Da wollen wir rangehen. Und ich glaube, am besten kann unser Herz verändert und gewonnen werden, wenn wirklich dieser Jesus unser Herz regiert. Die Kirchenväter haben das manchmal sehr allegorisch ausgelegt und haben gesagt, derjenige, der da unterwegs ist, der Samariter, der steht eigentlich für die Kirche und die anderen, die stehen für Gesetzlichkeit und die sehen jetzt diesen Menschen und die bringen ihn in die Kirche, damit er dort gesund gemacht wird. Das ist ehrlich gesagt ziemlicher Blödsinn, aber ich glaube, das, was Jesus selber gelebt hat, ist das, was diese Samariter gelebt hat. Jesus hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Wir wollten nicht Gottes Herrschaft über unserem Leben anerkennen. Wir haben Gottes Gebote übertreten, wir haben einander verletzt. Und Gott war in seiner Dimension im Himmel und er hat uns gesehen und er hatte Erbarmen. Er wollte uns nicht so verwundet, so kaputt, so zerstört da liegen lassen. Er kam selber auf diese Welt, das ist Jesus Christus. und er sieht uns. Und er hat opferbereite Liebe wie dieser Samariter. Er bezahlt nicht nur Geld, er bezahlt nicht nur mit dem, was er da dabei hat. Und er geht nicht nur neben seinem Esel irgendwie her, er bezahlt mit seinem Leben. Er trägt die ganze verwundete Menschheit ans Kreuz. Stirbt für sie. Und in seiner Auferstehung darf jeder Mensch auferweckt werden zu einem lebendigen Glauben. Und dann merken wir, Gott selber ist eben diese Liebe. Und deswegen brauchen wir ihn in unserem Leben. Und an der Stelle möchte ich dich immer wieder einladen, wenn du schon Christ bist, dreh dich um Jesus. Und wenn du noch kein Christ bist, will ich dir sagen, das hat Jesus für dich getan. Er hat dich geliebt, obwohl du mit deinem Leben ihn oft nicht geehrt hast, obwohl du oft gar nichts von ihm wissen wolltest. Und er lädt dich ein. Dass du zu ihm kommst, dass du nach Hause kommst. Er will deine Wunden verbinden, er will deine Schuld vergeben. Er will dein Herz heilen, dass du ihn lieben kannst, dich selbst lieben kannst und die Menschen um dich herum lieben kannst. Und ich verspreche dir, niemand sonst kann das für dich tun. Und wenn wir Nächstenliebe wollen, dann wollen wir uns zuerst von Jesus gesund lieben lassen. Und vielleicht ist heute jemand da, der sagt, boah, ich habe diese Beziehung noch nicht zu diesem Jesus. Und diese Beziehung kommt man, indem man eine ganz konkrete Entscheidung trifft, zu sagen, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Jesus, du sollst entscheiden, auf welchen Wegen ich mich bewege, welchen Menschen ich helfe, wie ich meine Güter, die du mir anvertraut hast, einsetze auf dieser Welt. Mein Esel ist dein Esel, Herr. Und wenn du willst, dass ein anderer darauf reiten soll, dann soll es so sein. Das bedeutet eigentlich Christus, das bedeutet Jesus nachzufolgen. Und dazu laden wir hier jeden Sonntag ein. Weil mit dieser Nachfolge beginnt es auch, dass wir die Dinge am Ende unseres Lebens getan haben werden. Die zeigen, dass unser Leben ewig geworden ist. War kompliziert, aber ich wollte mit dieser Geschichte wieder einsteigen und abschließen. Und deswegen will ich jetzt einfach noch diese simple Frage stellen. Ist jemand da, der heute sein Leben Jesus anvertrauen möchte? Der sagen möchte, ich möchte Vergebung für meine Schuld. Ich möchte akzeptieren, dass Jesus die Ansagen in meinem Leben macht. Ich möchte mich gebrauchen lassen, auch ein Samariter zu sein auf dieser Erde. Wenn du da bist und diese Entscheidung merkst, der Heilige Geist zieht dich. Gott selber ruft dich heute, nach Hause zu kommen. Dann will ich dich ermutigen, gib mir doch ein Handzeichen, dass du sagst, ich muss diese Entscheidung heute treffen. Für alle Christen, nein, du brauchst diese Entscheidung nicht jedes Mal wieder treffen. Du weißt das. Okay. Ich sehe keine Hand. Richtig cool, du kannst es auch im Livestream tun, wenn du irgendwann diese Predigt anschaust. Aber wir wollen keinen Sonntag abschließen ohne diese Entscheidung. Danke. Und trotzdem, weil vielleicht jemand in seinem Herzen Ja zu Jesus gesagt hat, wollen wir am Ende noch dieses Gebet beten, das wir jeden Sonntag beten. Ich bete vor und die Gemeinde darf gerne nachbeten. Und wenn du das bist, dann bete es leidenschaftlich mit. Und meine es so und fang an, dein Leben nach Jesus auszurichten. Fang an, die Bibel zu lesen, fang an zu beten. Fang an, dir hier jemanden in der Kirche zu suchen, der dich auf deinem Weg begleiten kann, mehr von Jesus zu lernen, mehr davon auch zu lernen, wie man leben kann im Glauben. Wir beten gemeinsam. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen.